Im heutigen Feierabendbier zu Gast ist der Peter Riebli, seit kurzem Präsident der Baselbieter SVP. Im heutigen Podcast reden wir unter anderem über die vergangenen turbulenten Monate bei der Partei und bei Peter Riebli, was ihn motiviert und wie er trotz einer SVP-Politik mit klarer Kante in die Baselbieter Regierung zurückkehren will. Herzlich willkommen im Podcast, Peter Riebli.
Danke, bin gerne gekommen.
Das Feierabendbier wird wie immer präsentiert von Biertelbier.
Feierabendbier, der Podcast auf Prime News. Hören Sie entspannte Gespräche mit interessanten Persönlichkeiten aus der Region Basel. Unterhaltsam, überraschend und nie langweilig.
Präsentiert von der Biertel Biermanufaktur. Deine Craft-Bierbrauerei auf dem Dreispitz. Biertel. Sinnvoll. Anders.
Herr Riebli, wie geht's Ihnen?
Gut, danke.
Das ist keine rhetorische Frage, weil die letzten Monate sind für Sie und für die Baselbieter SVP recht turbulent gewesen. Sie haben mit einem Rücktritt aus dem Landrat geliebäugelt und Thema Sozialhilfe Schiffbruch erlitten. Und es hat auch interne Querelen gegeben in der Partei. Kurz darauf haben Sie sich aber in einer Wahl gegen den Johannes Sutter zur Präsidentschaft durchgesetzt. Wieso haben Sie sich das angetan? Die meisten Leute in Ihrem Alter geniessen den wohlverdienten Ruhestand.
Das ist eine sehr gute Frage. Das frage ich mich, aber das frage vor allem meine Frau mich immer wieder. Wieso habe ich mir das angetan? Also, es gibt da zwei, drei Punkte, die ich muss erwähnen. Also, was heisst Sozialhilfe Schiffbruch erlitten? Ich denke, wir haben eine gewisse Sensibilisierung der Bevölkerung erreicht. Wir haben da mentalitätsmässig eine gewisse Verschärfung in Richtung Arbeit muss sich lohnen erreicht. Wir sind natürlich nicht dort angekommen, wo ich ursprünglich mit meiner Motion wollte. Das ist absolut richtig. Hingegen ist man sich gewöhnt in der Politik, dass man Maximalforderungen nicht zuerst mal durchsetzen kann. Also ich würde das nicht als Schiffbruch anschauen. Die internen Querelen, das ist ein anderes Thema, muss ich ganz ehrlich sagen. Leider sind die in die Öffentlichkeit gedrungen. Logischerweise hat die Medien dann das Ganze aufblasen und wesentlich grösser gemacht, als es tatsächlich war. Und am Ende vom Tag ist für mich wirklich die Frage da gestanden, wollte ich jetzt aufhören oder wollte ich mich weiterhin für die SVP, deren ihre Grundwerte ich wirklich vertrete, einsetzen? Und nach einigen Diskussionen mit meinem Umfeld, mit alten, bewährten SVP-Grössen, aber auch mit meiner Familie, bin ich zum Schluss gekommen, dass ich mich doch noch die nächsten 3-4 Jahre wird intensiv für die SVP einsetzen, ein paar Ziele, die ich habe mit der SVP, die zu erreichen und das dann in einem geordneten Rahmen können, meinem Nachfolger, meiner Nachfolgerin übergeben.
Sie haben bei Prime News sich schon geäussert, dass beim Thema Sozialhilfe, Sie zum Beispiel auch schon als ehemaliger Gemeindepräsident von Bukten Freizeit aufgewendet haben, um da Sachen nachrecherchieren und anschauen und bearbeiten. Muss man sich so einen freien Abend von Peter Riebli vorstellen?
Nicht alle freien Abend sehen so aus, das ja. Ist schon so. Aber nein, es ist so, ich investiere und kann immer investieren, relativ viel Zeit für meine politischen Ämter, aber auch für mein Berufsamt. Ich bin noch einer, der sagt, wenn er etwas macht, macht er es recht. Und ich bin auch nicht einer, der das Gefühl hat, er müsse für alles entschädigt werden, sondern etwas recht machen gehört halt auch dazu, dass man Freizeit und unentgeltlich gewissen Aufwand betreibt. Also das ist für mich kein Müssen, überhaupt nicht. Das ist mir in Fleisch und Blut übergegangen. Ich bin so aufgewachsen. Ich kann da diesbezüglich nicht über meinen Schatten springen. Das ist jetzt im Parlament genau gleich. Wenn ich schaue, wie ich meine Landratssitzungen vorbereite, ist das relativ zeitaufwendig, logischerweise nicht entschädigt. Aber ich brauche das, damit ich guten Gewissen in Landrat kann und ich auch das so machen kann, wie es mir für mich passt.
Mhm. Ist das dringt doch ein bisschen Ihre Innerschweizer Seele durch in diesem Thema?
Ja. Ich bin sobald aufgewachsen, sobald sozialisiert worden. Ob das meine Innerschweizer Mentalität ist, ja sicher, aber ich will damit nicht sagen, dass es die Mentalität hier in der Gegend nicht gibt. Also das würde ich jetzt überhaupt nicht sagen. Es ist sicher so, dass, wie soll ich sagen, die Innerschweizer früher gar keine andere Chance hatten, dass sie sich selber zu berufen, sich selber vorwärts bringen, Eigenverantwortung wahrzunehmen und solidarisch miteinander Ziel zu erreichen, das ist für uns an und für sich zwingend gewesen, sonst wären wir untergegangen. Man sieht heute, dass die Innerschweiz mit dieser Mentalität sehr weit gebracht hat, gerade wenn ich an Obwalden denke, mit ihrem doch progressiven Steuersystem, mit ihrer sehr guten wirtschaftlichen Entwicklung. Ja, mal, ich denke, das ist etwas, was mich aus Hinterschweizer geprägt hat, von meiner Erziehung her. Und ja, ich bin immer noch so, wie ich halt bin, wie ich aufgewachsen bin.
Mhm. Und wenn es jetzt mal doch einen Feierabend gibt, was macht denn ein Peter Riebli?
Ja, also nicht nur an der Ebene. Ich nehme mir auch das Privileg aus, seitdem ich pensioniert bin, mal einen freien Tag reinzutauen. Ich bin gerade gestern mit meinen Enkeln unterwegs gewesen, mit Zoologischen Garten, hier in Basel, an einem anderen Ort. Die Freizeit nehme ich mir raus. Ich gehe gerne zu Berg, ich gehe im Winter Skifahren, bis vor kurzem noch snowboardet. Ich lese sehr gerne, nicht nur Fachbücher, also ich kann mir auch mal einen sehr guten Krimi reinziehen, wenn ich Spass daran habe. Und ich arbeite noch gerne im Garten. Ich habe zwei grosse Gemüsegärten, wo mir schon ein paar Spass macht, speziell als ehemaliger Agrochemiker mal gesehen, wie das eins zu eins im Land abläuft.
Okay, zurück zu der Politik. Bei der Wahl zum Parteipräsident, Ende April ist das gewesen, ist ja das Resultat deutlicher geworden, als man es im Vorfeld von außen vermutet und geschrieben hat. Und dann aber an der Parteiversammlung ist so der generelle Eindruck gewesen, so habe ich es wahrgenommen, dass eine richtige Pro-Riebli-Welle durch den Saal gegangen ist. Und dann ist es, glaube ich, relativ schnell klar geworden an dem Abend, wo es durchgeht. Hat Sie das überrascht oder haben Sie das im Vorfeld schon ein bisschen gespürt, dass es so rauskommt?
Ja, Wahlen sind immer eine Wahl. Das ist immer, da darf man nie überzeugt oder sicher sein, dass man etwas gewinnt. Da hat es immer einen gewissen Unsicherheitsfaktor. Ich habe mir sehr gute Chancen ausgerechnet, das muss ich ganz ehrlich sagen. Die Rückmeldungen, die ich bekommen habe, nachdem etwa 3 Wochen vor der Wahl bekannt worden ist, dass ich kandidiere, sind ausschließlich positiv gewesen. Es sind vor allem auch Rückmeldungen aus dem ganzen Kanton, also nicht nur bei uns, aus unserer Region bei mir oben, sondern aus dem ganzen Kanton. Es sind Rückmeldungen von Alten und von Jungen gekommen. Das ist das, was mir am allermeisten gefallen hat an der Delegiertenversammlung, oder respektive Parteiversammlung. Es sind ja nicht Delegierte, es war die ganze Partei eingeladen gewesen. An dieser Parteiversammlung hat man ja ganz zuerst noch so ein bisschen unterschwellig gesagt, alter weißer Mann, der von alten weißen Männern gewählt wird. Und ich habe dann mit Freude festgestellt, es haben vorwiegend junge Leute zu meinen Gunsten das Wort ergriffen und sich sehr für mich eingesetzt. Es war eine breite Unterstützung gewesen. Ich habe auf das gehofft. Sicher bin ich nicht gewesen. Klarheit vom Resultat nach den Voten am Abend hat mich dann nicht mehr so überrascht. Da bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass es ein klares Resultat gibt. Ich bin auch sehr froh, dass es ein klares Resultat gegeben hat, weil das zeigt, auf welche Linie das Partei weitergehen
mhm. Sie haben sich, also, dass Sie auch von jungen Parteimitgliedern unterstützen, das ist ein gutes Stichwort. Sie haben sich Ihrer Rede am Parteitag deutlich von Extremismus distanziert. Und sie gelten als Ziehvater von der jungen SVP-Politikerin Sarah Regetz, die wohnt ja in Sissach. Und sie hat in den vergangenen Monaten für Schlagzeilen gesorgt, weil man ihr eine mutmaßliche Nähe zu rechtsextremen Kreisen noch sagt, oder zumindest noch gesagt hat. Sie hat zum Beispiel den Ausdruck Remigration verwendet, wo in seiner aktuellen Bedeutung und Verwendung aus derartigen Kreisen in Deutschland und Österreich verwendet wird. Und aber spätestens seit der Wahl ist das nicht mehr so. Ist das Ihren Einfluss?
Ja, Sie sollten meinen Einfluss nicht überschätzen. Also von dem her. Nein, ich denke, man muss da 2-3 Sachen mal klarstellen. Also erstens, ich kenne logischerweise Frau Regetz relativ gut. Sie ist in meiner Sektion, SVP, Sissach und Umgebung. Ich kenne sie, seitdem sie sich politisch engagiert. Ich halte sie für ein ausgesprochenes politisches Talent, muss ich ganz ehrlich sagen. Die hat gar nicht wahnsinnig viel Ziehvateraufwand benötigt. Sie ist quasi ein Selbstläufer. Ich wehre mich auch ein bisschen dagegen, dass sie jetzt in der Ecke von der Rechtsextremen, nicht ein bisschen, sehr stark der Rechtsextremen gedrückt wird, nur darum sie das Wort Remigration braucht. Weil, wenn wir ganz ehrlich sein wollen, wenn wir im Duden anschauen, was Remigration eigentlich vom Wortsinn her bedeutet, halte ich das Wort eigentlich nur für anständiger oder schöner als ausschaffen oder abschieben.
Da muss ich vielleicht noch einhaken, darum habe ich auch so betont, in seiner aktuellen Bedeutung und Verwendung, oder?
Auf das wollte ich gerade noch kommen. Es ist einfach ein bisschen, Medien spielen eure Rolle mit. Interessant, dass mir der Linke die Hoheit über die Wortbedeutung überlässt. Die Linken dann irgendein Wort in etwas interpretieren und von dort weg ist das Wort dann in der Öffentlichkeit schmutzig und darf nicht mehr verwendet werden. Also ich denke, wo Frau Regetz das Wort Remigration gebraucht hat, ist sie von dem Wortsinn ausgegangen Rückwanderung. Einfach das Gegenteil von Immigration ist Remigration, hat da gar keinen rechtsradikalen Hintergrund gehabt. Das Treffen, das immer wieder geführt wird, das ist ein genau gleicher Presseschlag ins leere Loch gewesen, wie damals mit der zweiten Wanderkonferenz in Deutschland, wo man dann nach der ersten grossen Presse-Euphorie hat müssen Schritt um Schritt zurückbuchstabieren und am Schluss gemerkt, das ist weder ein Geheimtreffen gewesen, noch ist es irgendwie darum gegangen, Ausländer im grossen Maßstab abzuschieben oder so. Ich denke, das ist aufgepasst worden. Dass Frau Regetz das im Moment nicht aktiv mehr braucht, ich denke, das ist ihr eigene Intelligenz zuzuschreiben.
Vielleicht doch noch zu der SVP Basel-Land selber. Seit der Wahl Ende April sind gut 6 Wochen vergangen. Was ist seither passiert?
Ja, ist einiges passiert. Vielleicht in der Öffentlichkeit nicht sichtbar. Ist eh eines von meinen Zielen, dass intern als in der Öffentlichkeit nicht so sichtbar sollen sein. Wir haben eine neue Parteileitung, die ist ja dem Abend ebenfalls gewählt worden, mit sehr bekannten und sehr engagierten Leuten, jungen Leuten, wo wir jetzt die Partei ein bisschen wieder auf Vordermann bringen. Ist nicht auch zwar nötig, wir sind gut positioniert, aber wo wir die Positionen weiter stärken wollen. Wir haben die Parteileitung in uns konstituiert, wir haben die verschiedenen Ressorts zugeteilt, wir haben die ersten Sitzungen gehabt, wir haben die erste Personalkommissionssitzung in den nächsten Tagen, wo es auch darum geht, Evaluationen für eine potenzielle Regierungsratskandidatur zu evaluieren. Wir werden jetzt unser Programm nochmal schärfen, wir werden die Strategie festlegen. Also es ist einiges im Tun. Wir haben das Büro von der Partei frisch zusammengesetzt, wir haben dort die ersten Sitzungen gehabt, wir haben uns wieder darüber unterhalten, wie wir strukturell vorgehen wollen. Also es sind vor allem jetzt administrativ strukturelle Sachen gewesen und jetzt arbeiten wir am Inhalt.
Können Sie da schon etwas verraten zum Inhalt?
Ja, selbstverständlich. Also, was kann ich verraten? Es wird keinen wahnsinnigen Umbruch oder so geben. Also, wir werden unser Profil, das wir haben, einfach weiter stärken. Wir werden auf den Grundwerten, die uns oder SVP wichtig sind, weiter darauf beharren. Wir werden weiterhin unsere Aufgabe im Kanton, wo wir da fast 30% der Wählerschaft vertreten, warnen, die Anliegen ins Parlament bringen, probieren, die Anliegen mehrheitsfähig zu machen. Wir werden sicher nicht unsere Grundwerte verleugnen, um jetzt da wieder zurück in den Regierungsrat zu kommen. Wir wollen zurück in den Regierungsrat, warum wir uns wegen unseren Grundwerten dort wollen.
Mhm. Zum Regierungsrat kommen wir noch. Aber vielleicht doch noch, Sie haben es angesprochen, Sie möchten Sachen SVP intern ausdiskutieren, wenn es Diskussionsbedarf gibt.
Also und intern, also nicht politisch.
Ganz genau. Ja. Weil die letzten Monate sind ja von Turbulenzen geprägt gewesen, die auch öffentlich geworden sind. Man hat da geredet und geschrieben von 2 Lager, wo sie eher zum SVP-orthodoxen Lager gehören und ihren Konkurrent am SVP-Parteitag, der Johannes Sutter, hat man eher an einem moderat gemäßigten Lager zugeordnet. Wie ist das gegangen, dass sich die Situation beruhigt hat? Da ist ja jetzt quasi wie, also doch überraschend, dass das von heute auf morgen so quasi windstill geworden ist.
Ja, das mag für Außenstehende überraschend sein. Auf der anderen Seite, innerhalb von der Partei sind wir uns eigentlich immer relativ einig gewesen, dass es gar nicht so eine Diskussion ist oder um 2 Lager geht, Moderate gegen Orthodoxe, wie sie sich ausgedrückt haben. Es ist vielleicht ein bisschen ums Wording oder die Art, wie man auftritt gegangen, aber nicht um den Inhalt. Es gibt nicht einen moderaten oder einen rechten Flügel innerhalb von der SVP. Die SVP ist eine Volkspartei und dort gibt es Leute, die relativ linker in dem rechten Flügel stehen und andere, die ein bisschen rechter stehen. Aber das ist ja keine Grundsatzdiskussion, weil in den Grundsatzthemen ist sich die SVP sehr, sehr einig. Das sind Nebenschallgefechte, die wir einmal ausfechten, die ein bisschen vielleicht die liberalere oder die ein bisschen linkere oder die ein bisschen konservativere Politik bei einzelnen Politikern durchstrahlt. Das ist in in der Öffentlichkeit vor allem von den Medien aufgepusht worden, dass da die Moderaten gegen die Rechten dort antreten. Weder der Herr Sutter sieht sich jetzt als Moderator, hat selbst am Parteitag gesagt, er vertrete eine kristallklare SVP-Politik. Das unterscheidet sich bei mir eigentlich überhaupt nicht, das vertrete ich ebenfalls. Also es ist nicht so ein Kampf um Sanse. Es ist ja ganz interessant gewesen, wie das überhaupt entstanden ist. Denn primär einmal hat ja dieser Altpräsident der Straumann gesagt, er trete nochmal an, worauf dann Frau Mahl als Gegenkandidatin auftreten ist. Dann hat sich der Herr Straumann aus welchen Gründen auch immer zurückgezogen aus dem Wahlkampf und es ist der Herr Sutter portiert worden. Und dann, wo es bei uns in der Fraktion ein bisschen eskaliert ist, hat sich Frau Mahl zurückgezogen und ich bin für sie in die Presse gestanden. Es ist nie über Monate die gleichen Kandidaten gewesen, also es hat sich da relativ dynamisch etwas entwickelt. Und man hat schon vom Anfang bei der Frau Mahl und beim Herrn Straumann voll moderat gegen den rechten Flügel geredet. Ich denke, das ist so ein System, das den Medien sehr gefallen hat, um mal auf dem ein bisschen rumzureiten. Ich müsste jetzt ehrlich sagen, die Medien würden sich schwer sehen, wenn sie jetzt da müssten sagen, wo vertritt ich eine rechtere Richtung oder öffentlich, als das Herr Sutter gemacht hat. Wir haben da keine persönliche Differenz. Wir haben jahrelang zusammengearbeitet. Er war jahrelang Vizepräsident von dieser Partei gewesen. Ich war als Fraktionspräsident im Büro gewesen. Wir haben jahrelang hervorragend zusammengearbeitet. Wir haben auch keine persönlichen Differenzen oder irgendwelcher Art, auch nach diesen Wahlen nicht.
Fakt ist aber, dass es doch happige Vorwürfe gegeben hat. Vielleicht nicht vom Herrn Sutter selber an sie, aber von dem Lager, wo man darüber geredet und geschrieben hat. Das ist jetzt einfach Schall und Rauch. Das ist,
ja, und was heisst happige Vorwürfe? Also ich habe ja das immer gesagt, es ist weniger um die politischen Inhalte gegangen. Politische Inhalte sind eigentlich keine grossen Vorwürfe gekommen. Es ist ein bisschen darum gegangen, Nachwehen aus den Nationalratswahlen, die ein bisschen schwierig waren. Es hat gewisse persönliche Animositäten mit der neuen Zusammensetzung der Fraktion. Es hat gewisse Tonalitätsfragen gegeben. Aber inhaltliche Fragen hat es keine grossen gegeben. Man muss auch klipp und klar sehen, dass ein Grossteil unserer Partei, und ich denke, das ist jetzt nicht nur ein Stimmverhältnis, das wir in den Wahlen hatten, sondern wirklich ein Grossteil von der Partei null Problem hat, sich hinter meiner Einstellung irgendwie wieder einzugliedern und mit dem vorwärts zu gehen und zu kämpfen. Insofern ist es auch innerhalb von der Partei nie eine Flügeldiskussion gewesen. Bei den Wahlen ist es ein bisschen mehr darum gegangen, wer kennt man, von wem hat man mehr gehört, was für Positionen vertreten, die ist eigentlich nur am Rand der Diskussion gewesen.
Jetzt ist es so, die Fraktion hat sie ja abgesetzt, aber die Parteibasis hat sie gewählt zum Parteipräsident. Kann man doch ein bisschen von einem Graben reden zwischen der Landratsfraktion und SVP-Basis?
Nein, ich denke das nicht. Ich meine, das mit der Absetzung, das kann man jetzt relativ breit und beliebig interpretieren, wie man will. Am Schluss ist es ein bisschen darum gegangen, dass sich die Situation so eskaliert hat oder eskaliert worden ist, dass einige keine andere Lösung sehen haben, als dass man Kopf auswechselt, was an sich nicht einmal mit zu tun hat, dass man nicht mit dem, was bis jetzt gemacht hat, zufrieden war, sondern einfach gesagt, wir müssen Ruhe reinbringen, Ruhe bringen wir auch am besten mit neuen Köpfen rein. Das kann eine Fraktion so sehen, das ist dann auch so vollzogen worden. Man muss klar sehen, dass in einem Landrat die Leute reinkommen, die auf der Liste die meisten Stimmen gemacht haben. Das ist nicht wie ein Firmenunternehmen, wo man die Leute aussucht und nach Qualität und Eignung die auch einsetzen kann. Und wenn es jemand Meisterung nicht bringt, sich davon kann trennen. Man muss mit diesen Leuten zusammenarbeiten. Wie weit, dass die Leute 1-2 so eine Partei wirklich vertreten, das hat auch eine Parteibasis, kann ja das nicht bestimmen. Und das ist ja dann eine Volkswahl, wo sehr viele Leute einlegen, die eine Parteizugehörige sind. Also von dem her, ich glaube nicht, dass es einen Graben gibt. Ich glaube, dass auch unsere Fraktion genau das Abbild ist, was ich vorhin gesagt habe, von einer Volkspartei, die halt einfach ein sehr breites Spektrum hat und nicht so einheitlich kann und will auftreten, wie das andere machen, ausser bei diesen Kernthemen, deswegen eigentlich die Leute in der SVP sind.
Also ist ja schon erstaunlich. Ich meine, Sie haben bei Prime News, haben Sie sich zitieren lassen mit dem Satz, Politik ist ein Drecksgeschäft.
Eww, sag ich immer noch.
und heute reden Sie darüber, als wäre da, ja, da ist ein bisschen etwas gewesen, aber ist nicht so schlimm. Also das ist doch schon noch ein Kontrast.
Oder? Ach, nein, wissen Sie, erstens, bin ich ein sehr optimistischer Mensch. Zweitens bin ich nicht nachtragend, was nicht heisst, dass ich schnell vergesse, aber ich bin nicht nachtragend. Und drittens, nein, ich stehe zu dieser Aussage. Und wenn ich sage, Politik ist ein Drecksgeschäft, habe ich nicht gemeint, dass Politik ein Drecksgeschäft ist, was wir im Parlament machen, wenn wir neue Gesetze schaffen, wenn wir ein Referendum ergreifen oder so. Drecksgeschäft ist mehr, wie man manchmal miteinander untereinander eingeht. Und ich meine, man muss klar sehen, es gibt das schöne Sprichwort oder das schöne Wort, das heisst Steigerung von der Feind, wohlwissend, dass man oben nicht steigern kann, aber Steigerung von Feind, oder ist Feind, Tod, Feind, Partei, Freund. Und am Ende vom Tag enthält das natürlich schon eine Spur Wahrheit, muss man klar sehen. Gerade bei Proporzwahlen ist es so, dass die Leute, die mit einem auf der Liste sind, eigentlich die Konkurrenten sind, die bestimmen, ob man ins Parlament kommt oder nicht. Und nicht alle können mit solchen Situationen professionell umgehen. Und das sind so Auswirkungen, die man gehabt hat. Aber ich würde das nicht überbetonen. Denn wenn wir sehen, wie wir jetzt in den letzten paar Wochen der Fraktion zusammengearbeitet haben, ist das relativ erfreulich. Selbstverständlich ist nicht alles eitler Sonnenschein. Das darf so nicht sein. Wir müssen innerhalb von der Partei über politische Themen streiten. Da müssen die Leute ihre unterschiedlichen Meinungen auf den Tisch legen. Da muss man streiten um eine Meinungsfindung. Was einfach wichtig ist, ist, dass man nachher mit einer Stimme auftreten, dass das nicht in der Öffentlichkeit austreibt und dass man in der Lage ist, auch wenn es persönliche Animositäten gibt, professionell zusammenzuarbeiten im Sinn der Sache. Und ich glaube, daran schaffen wir. Da haben wir schon grosse Fortschritte gemacht. Und ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass das, so wie das in der Vergangenheit funktioniert hat, bis auf die letzten paar Monate, auch in der Zukunft wieder hervorragend wird funktionieren.
Es wirkt jetzt aber schon von außen so, als hätte jemand den Knopf gedrückt und jetzt ist plötzlich Ruhe. Also, was hat es da?
Ja.
Was haben Sie gemacht? Wie geht das?
Der Knopf gedrückt ist vielleicht der falsche Ausdruck. Es ist sicher klar, dass der Parteientscheid, der doch relativ klar ausgefallen ist, zu meinen Gunsten, auch ein bisschen, wie soll ich sagen, der Maßstab ist, wie unser Parteivolk, unsere Parteimitglieder erwarten, wie wir politisieren. Und ich denke, das ist auch wichtig für Teil der Fraktionsmitglieder zu sehen, aber die Mehrheit der Partei unterstützt einen relativ prononcierten Auftritt. Die unterstützt Mitglieder, die eine klare Meinung haben, die um ihre Meinung streiten, die am Ende des Tages in der Lage sind, Konzessionen einzugehen, aber ursprünglich mit einer sehr klaren Meinung startet, darauf kämpfen. Ich denke, das ist ganz wichtig für einige Fraktionsmitglieder zu sehen, dass das unsere Parteibasis will. Und damit bin ich auch der Meinung, dass sie sich sehen, dass das ein Kurs ist, den wir können, wollen und müssen fahren, damit wir in Zukunft die wählerstärkste Partei im Kanton bleiben. Und das hat sicher dazu geführt, dass gewisse Exponenten ein bisschen ruhiger geworden sind.
Wie ist denn heute Ihr Verhältnis zu den Leuten, die es da Reibung gegeben hat?
Ja. Offene Reibung hat es ja relativ wenig gegeben. Leider, wie ich schon gesagt habe, ist der grösste Teil von der Reibung über die Medien abgefahren, was ich äußerst bedauere. Man hat mehrere Versuche, interne Aussprachen zu machen, sind nicht wahrgenommen worden. Man ist anscheinend dann lieber in die Medien gegangen, als dass man das intern besprochen hat. Ich denke, grossmehrheitlich, wie gesagt, ist die Zusammenarbeit sehr gut, sogar sehr freundschaftlich. Und in den wenigen Fällen, wo persönliche Animositäten auf dem Tisch sind, ist sie professionell. Und das ist das, was ich verlange, professionelle Zusammenarbeit, wo man halt, auch wenn man nicht unbedingt miteinander in die Ferien geht, mindestens für die gemeinsamen Ziele, die identisch sind, kann miteinander kämpfen, ohne dass man einander muss furchtbar gerne haben.
Blicken wir vielleicht nach vorne. Das erklärte Ziel von der SVP Basel-Land ist, wieder in die Regierung zurückzukehren. Eine klare Kante und Oppositionspolitik, wie Sie es angekündigt haben, wird das nicht einfach machen. Wie soll das funktionieren? Weil Sie brauchen ja eine Zusammenarbeit mit den Bürgerlichen, das ist völlig klar, oder?
Ja, also selbstverständlich, ohne gute Zusammenarbeit, ohne Einheitlichkeit im Auftreten für eine Regierungsratskandidatur werden wir das nicht schaffen, zurück in die Regierung zu kommen, das ist uns klar. Ich glaube, wir haben aber in den letzten Jahren, auch ich als Fraktionspräsident, bewiesen, dass wir sehr gut können mit den Bürgerlichen zusammenarbeiten können, wenn es um Sachgeschäft geht, auch wenn es um Personalgeschäft geht. Wir haben den letzten Regierungsratswahlkampf ist auch in der Bürgerlichen Allianz gefahren. Dass es dann für Sandra Solberger nicht gereicht hat, ist verschiedenen Umständen zuzusprechen, aber sicher nicht an der mangelnden bürgerlichen Zusammenarbeit. Also die hat offiziell sehr gut funktioniert. Was aber nicht heisst, dass wenn die bürgerlichen Parteien auf Parteipräsidenten und Fraktionspräsidentenstufe zusammenarbeiten, dass das Parteivolk dann auch mitträgt. Das ist natürlich die andere Frage. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, ja, es ist erklärt, das Ziel zurück in die Regierung zu gehen. Aber es ist nicht unser einziges Ziel. Ne? Wir vertreten unsere Politik. Wir wollen den Kanton weiterbringen. Wir wollen in die Regierung zurück, aber wir wollen mit einem SVP-Vertreter in die Regierung zurück. Also wir werden jetzt sicher nicht mit irgendjemandem kommen, der ein SVP-Mentali rumtut, aber keine SVP-Politik vertritt. Wir wollen wieder Leute, wie das beispielsweise Thomas Weber gezeigt hat, oder ein anderes Beispiel, da hoffen Leute können, der Ueli Maurer im Bundesrat gemacht hat, Leute, die klare SVP-Meinungen haben, die klar vertreten, für die kämpfen, aber am Schluss kompromissfähig sind. Am Schluss sagen, ich habe meine Wünsche eingebracht, ich habe das Maximum rausgeholt, das, was jetzt auf dem Tisch liegt, ist das Beste, was wir im Moment können haben, und ich kämpfe, dass das mehrheitsfähig wird. Aber wir wollen sicher nicht jemanden, der schon mit dem Kompromiss starten will und dann am Schluss noch weniger bekommt als der Kompromiss, den wir können erreichen, wenn wir gekämpft haben. Also, wir wollen klar einen SVP-Vertreter im Regierungsrat, eine klare SVP-Vertretung, aber wenn das nicht gelingt, wenn man uns das nicht zugesteht, dann verzichten wir lieber auf einen Regierungsratssitz, als dass wir irgendjemanden nehmen, der gerade so gut in der Mitte könnte angehören. Das soll die Mitte dann stellen. Und wir nicht nur für die Regierungsverantwortung übernehmen, wenn sich unser Regierungsvertreter nicht einsetzen.
Vielleicht noch ein Ausblick, was ist in den nächsten Monaten, Jahren von der SVP zu erwarten, thematisch, inhaltlich? Was wird Ihren Fokus sein?
Ja, wir haben doch eine ziemlich Palette an Problemen im Kanton im Moment. Das fängt mit unserem Defizit an, wo ein grosser Teil davon auch ein strukturelles Defizit ist. Da müssen wir und sind wir gezwungen, vernünftige Sparmaßnahmen zu ergreifen. Die Linken kommen jetzt schon mit Steuererhöhung. Das kann ganz sicher nicht die Lösung von dem Problem sein. Da werden wir uns vehement dagegen wehren. Im Gegenteil, wir sehen, dass nach der Vermögenssteuerreform eine Einkommensteuerreform langsam nötig wäre. Also wir werden sicher mit Sparvorschlägen kommen, wo man kann substanziell Geld einsparen, ohne dass wir, wie soll man sagen, an unserem Status vom Kanton gross etwas müssten ändern. Wobei Sparen tut immer weh. Es bereicht jemand beim Sparen. Da werden wir sicher mit Ideen kommen. Das nächste Thematik, die wir auch haben, das ist logischerweise die explodierenden Gesundheits- und Bildungskosten. Das geht in Sparen rein, die ich vorhin erwähnt habe. Das ist ein Teil, wieso wir so ein grosses Defizit haben. Die Kosten steigen von Jahr zu Jahr und da sieht man im Moment noch nicht, wie man es bremsen kann. Also wir werden sicher über unsere Gesundheitsregion uns sehr ernsthaft müssen Gedanken machen. Wir müssen uns so Gedanken machen über unser Bildungssystem, ob das nachhaltig ist, was wir im Moment machen. Dann haben wir wie in der ganzen Schweiz natürlich.
Da vielleicht gerade einhaken, sind Sie für eine neue Spitalfusion oder eine Zusammenlegung von Spitälern oder Schliessung?
Ich bin kein Fan von Fusionen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wenn man in der Privatwirtschaft schaut, der grösste Teil der Fusionen sind nicht erfolgreich gewesen. Es gibt aber wenige gute Beispiele, was erfolgreich war. Nein, ich denke, wir müssen die ganze Spitalgesicht muss gesamtschweizerisch loswerden. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass wir gesamtschweizerisch zu viele Spitäler haben, dass wir uns mehr müssen spezialisieren, dass wir hoch spezialisierte Medizin in ganz wenigen Standorten sind. Die Schweiz ist räumlich klein. Wir können das machen. Ich weiss, es ist sehr unpopulär. Wir haben gesehen, was passiert, wo wir ein Spital in Larven zugetan haben. Da wehrt sich die Bevölkerung immer. Aber wenn wir die Spitalkosten in den Griff bekommen, dann müssen wir wirklich überregional denken. Da kann man nicht jeden Kanton für sich arbeiten. Da muss eine Zusammenarbeit stattfinden, aber das muss nicht eine Fusion sein.
Ist das so zu verstehen, dass Sie dafür sind, Kompetenzen an den Bund abzugeben? Im Gesundheitswesen?
Ja, ich bin kein Fan von Kompetenzen nach oben zu reichen. Im Prinzip bin ich einer, der das Subsidiaritätsprinzip ganz hoch hält. Man soll Probleme dort lösen, auf der niedrigsten Stufe lösen, was irgendwie möglich ist. Wir probieren das aber bei der Gesundheit jetzt schon seit Jahren und wir kommen einfach nicht weiter. Vielleicht braucht es tatsächlich bei der Spitalplanung ein bisschen mehr Bundeseingriff nicht unbedingt entscheiden, aber dass der Bund gewisse Massnahmen vorschlägt, wo man halt dann über die Region aus muss denken, über den Kanton aus vor allem muss denken, über die Region aus muss denken. Wir haben jetzt einen neuen Gesundheitsminister im Kanton, der redet schon die längste Zeit von der Auslegeordnung. Wir warten jetzt mal die Auslegeordnung ab und werden noch mit eigenen Vorschlägen kommen, je nachdem, was in der Auslegeordnung drin ist. Bin sehr gespannt, wie dann die ganze Gesundheitskostenseite angehen. Aber Spitalkosten, muss man klar sehen, das ist ein ganz, ganz grosser Kostentreiber bei uns. Der Kanton finanziert 50% der Spitalkosten. Das ist ja so. Und wenn dann Spitäler Defizit schreiben, dann springen sie immer wieder auf den Kanton zurück. Das sehen wir jetzt gerade. Das kann einfach nicht beliebig so weitergehen. Das ist nicht finanzierbar.
Thema Bildung. Da ist die SVP relativ als erste Partei schnell vorprescht nach dem Bekanntwerden vom Ergebnis vom Kanton, dass man soll bei der Uni sparen. Das ist ein hoffnungsloses Unterfangen, das kann man glaube ich so sagen. Also es ist nicht mehrheitsfähig. Werden Sie daran festhalten?
Also nein, ich sehe das ganz anders, wenn ich ganz ehrlich bin. Wenn Sie die Ratsdebatte verfolgt haben, sind sich alle zusammen einig gewesen, dass man bei der Uni vermutlich schon noch einen gewissen Spielraum hat zum Sparen. Nur hat man den Vorschlag von der SVP, eine vorsorgliche Kündigung zu machen oder mindestens zu sagen, wenn wir uns nicht einigen können, würden wir den Uni-Vertrag künden, hat man uns nicht den richtigen Weg angeschaut. Aber dass man muss sparen, ist nicht nur von bürgerlicher Seite, es ist also auch von grün-linken Seite, link ein weniger, aber von der grünen Seite erwähnt worden, dass man bei der Universität schon auf Kosten muss schauen. Also es ist nicht nur, was die Uni anbelangt, sondern auch ganz im Gebäudepark von der Universität, wo ebenfalls ein Kostentreiber ist, oder? Ja. Also ich denke, das schaue ich mir nicht aus hoffnungslos an, nein. Da sind wir sehr zuversichtlich, dass wir dort für Basel-Land einen wesentlich günstigeren Vertrag ausarbeiten können.
Okay, das heisst aber, Kündigung per se ist vom Tisch. Man sucht jetzt da noch andere Mittel und Wege.
Das würde ich so hart nicht formulieren, weil Kündigung ist ja an und für sich in der Kompetenz vom Regierungsrat. Mhm. Das heisst, er braucht gar keinen Auftrag vom Parlament zu künden. Wir haben eigentlich dem Regierungsrat nur den Rücken stärken, indem wir offiziell haben verlautbaren, falls es für Basel-Land nicht einen finanziell tragbaren Vertrag gibt, würden wir den schlimmstenfalls künden. Dass man dem Regierungsrat das klar hat können mitgeben. Ich bin sehr zuversichtlich, dass der Regierungsrat die Message mitbekommen hat und sich nicht würde scheuchen, das schlussendlich als letztes Verhandlungsband auf den Verhandlungstisch zu bringen. Ich meine, wir stören uns immer noch ein bisschen dran, als wir uns so stark an der Universität beteiligen, aber die anderen Nachbarskantone sollen die da ebenfalls davon profitieren, sich nur an den kantonalen Vertrag zur Ausgleichung von den Studentenkosten zu beteiligen. Wir haben dazu mal, als der Vertrag abgeschlossen ist, worden, gehofft, dass sich die anderen Kantone dem werden anschliessen. Das hat nicht stattgefunden. Insofern tut einfach der Kanton Basel-Land unverhältnismäßig und unproportional auch viel zu der Universität beitragen. Damit habe ich noch nicht über Qualität und über die Wichtigkeit von der Universität gesagt. Um das geht es hier überhaupt nicht. Es geht wirklich darum, dass man auch dort muss klar darauf hinweisen muss, kann sich der Kanton Basel-Land in momentaner finanziellen Situation das Geld nicht mehr leisten. Wir können es einfach schlichtweg nicht zahlen. Wir können es nicht. Also, wir müssen nicht diskutieren. Wenn sie das Geld nicht haben, können sie es nicht ausgeben. Also, das können wir uns einfach nicht leisten. Da müssen wir einen gangbaren Weg finden, mit Basel-Stadt zusammen, aber auch mit unseren anderen Kantonen zusammen, wo die Uni nachhaltig finanziert für die Zukunft. Aber da muss die Uni einen Schritt machen.
Man muss aber schon dazu sagen, also, die meisten Studierenden kommen auch aus dem Kanton Basel-Land. Also, unverhältnismässig.
Tun Sie mir nicht auf die einzelnen genauen Zahlen, aber ich glaube, sind in der Grösse noch nicht 24% der Studenten kommen aus Basel-Land und wir zahlen irgendwie 47% der Unikosten. Mhm. Weil auch so viel zur Proportionalität.
Okay, das heisst, werden Sie probieren, die anderen Kantone zur Kasse zu bitten, Solothurn, Aargau?
Ja, die Kompetenz und die Möglichkeit habe ich gar nicht, aber wir haben zum Beispiel die Möglichkeit, dass man unseren Univertrag könnte, so wie bei allgemeinen Gesamtheitsarbeitsverträgen, allgemein verbindlich erklären für Nachbarskantone, das könnte man im Bundesrat machen. So. Es gibt schon noch Möglichkeiten, die wir im Köcher haben, wo wir uns ernsthaft überlegen, wie wir da werden weiterfahren. Also die Universität bleibt das Thema bei uns in der Fraktion und bei uns in der Partei.
Dann wären wir am Ende vom Gespräch. Peter Riebli, danke vielmals, haben Sie sich Zeit genommen.
Danke, gern schön.
Und euch merci vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, was wir hoffen, dann findet ihr andere Folgen überall, wo es Podcasts gibt. Schreibt uns, bewertet uns, unterstützt uns. Gerne auch mit einem Prime News Abo. Das wär's gsi und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dort eine gute Zeit.
Feurobenbier, der Podcast auf Prime News. Hören Sie entspannte Gespräche mit interessanten Persönlichkeiten aus der Region Basel. Unterhaltsam, überraschend und nie langweilig.
Präsentiert von der Birtel Biermanufaktur. Deine Craft-Bierbrauerei auf dem Dreispitz. Birtel. Sinnvoll. Anders.